Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Jugend und Kinder, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und ihr habt schon gesehen, es wurde schon darauf hingewiesen. Wir wollen heute über den Begegnungstag sprechen, was die Gemeinde praktisch durchführen kann. Und wenn ihr so dieses Plakat anschaut, da seht ihr herzlich willkommen und dann seht ihr unten etwas. Was steht hier? Könnt ihr das sehen hier? Nimm Jesus. Wer kennt von euch dieses Heftchen? Wer kennt das? Also viele kennen das. Das verteilen wir ja. Das heißt, das ist so eine Einladung, alles Gute, und da wird von Nimm Jesus gesprochen. Was es bedeutet, wenn wir wirklich Jesus erkennen und annehmen. Und wir möchten heute näher und tiefer darüber nachdenken, was das praktisch für uns bedeutet und wie wir das auch weitersagen können. Was bedeutet Nimm Jesus? Es war Nacht. Ein Schiff ist in Seenot geraten und der Kapitän hat etwas getan, was eigentlich ein Kapitän nicht tun will. Er musste das Schiff aufgeben. Es ist schon Wasser hereingedrungen in dieses Schiff und er musste es aufgeben. Und so wurden die Rettungsboote heruntergelassen und die Mannschaft hat da ihren Platz gefunden, aber es war Nacht und es war stürmisch. Und dann sagt der Kapitän, ja, was können wir tun? Wir sind eigentlich auf stürmischer See, wir sind verloren. Und dann war in diesem Rettungsboot eine Laterne. Eine Lampe. Und dann sagt er, ja, aber was nützt eine Lampe ohne Licht? Und dann haben sie gesagt, ja, hat jemand Streichhölzer? Und jeder hat gesucht, nichts gefunden. Und dann schaut der Kapitän und tatsächlich, er findet hier eine Streichholzschachtel und dann macht er dieses auf und zum Schrecken ein einziges Streichholz. Nur ein einziges, aber es hat gestürmt. Und dann sagt er, die Mannschaft kommt um mich herum, ich versuche jetzt, dieses Streichholz anzuzünden. Und er versucht es und bei diesem Sturm, es gelingt. Und so konnte er die Lampe anzünden. Und jetzt, als er sie angezündet hat, was haben sie gemacht? In der Nacht, dann haben sie diese Lampe geschwenkt, in der guten Absicht oder in der Hoffnung, vielleicht ist irgendwo ein Schiff und kann uns sehen. Und so hat einer und der andere diese Lampe geschwenkt. Man muss sich das vorstellen, diese Situation. Dunkel, stürmisch, finster. Wie kann da etwas passieren? Wie kann da was sein? Und tatsächlich in der Nähe war ein Schiff. Und eine Frau, ihr ging es nicht gut, die war so auf der Reling. Und dann sah sie so ins Meer hinaus. Und dann sieht sie hier ein Licht. Und sie meldet das weiter und tatsächlich, Sie sehen, da ist jemand in Seenot und die Mannschaft wird gerettet. Ein Wunder geschieht. Und als der Kapitän gerettet war, sagt er, wisst ihr, was ich jetzt erlebt habe? Die schwerste Stunde meines Lebens. Als ich dieses Streichholz entzündete, da wusste ich, darauf kommt es jetzt an. Meine Hände haben gezittert. Klappt es oder klappt es nicht? Wenn es nicht klappt, sind wir alle verloren. Aber es hat geklappt und deshalb sind wir gerettet. Hier hat er gesagt, seht ihr, was Licht für ein Segen sein kann. Licht kann sogar Leben retten. Und das ist unser Thema für unsere Stunde. Lasst uns aufschlagen das Wort in Jesaja 60. Und wer die Möglichkeit hat, mitzulesen, kann es tun, Jesaja 60, und da lesen wir Vers 1. Und hier steht dieses große Wort, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir finden hier einen Aufruf, mache dich auf und werde Licht. Und jetzt zum Mitdenken, warum sollen wir uns aufmachen und Licht werden? Hier werden zwei Gründe genannt. Versuchen wir das ein bisschen zu reflektieren. Gott sagt hier, mache dich auf, werde Licht. Warum? Zwei Gründe werden genannt. Es wird hier gesagt, ja, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Warum sollen wir, du und ich, warum sollen wir uns aufmachen, um Licht zu werden? Warum eigentlich? Die Bibel gibt die Antwort hier, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Warum sollen wir Lichter sein? Weil es dunkel geworden ist. Und es ist heute sehr, sehr dunkel geworden. Und wir erleben ja das live mit, wie dunkel es geworden ist. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Und was ist die Folge? Mord und Totschlag, Raub. Also die Menschen leben eben, als wenn es Gott nicht gäbe. Es ist ein grauenhaftes Bild, was wir jeden Tag hören und sehen und erleben. Der Mensch lebt ohne Gott. Ja, wir können sagen, er ist gerichtsreif geworden. Und deshalb sagt die Bibel, aber mache dich auf, weil es so finster ist in dieser Welt geworden, weil es so finster geworden ist, deshalb mache ich auf, mach dich auf das. Und ja, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber es ist noch ein zweiter Grund, liebe Geschwister und liebe Freunde, warum wir uns aufmachen sollen, um Licht zu sein. Einmal, weil es dunkel geworden ist. Was denkt ihr, was ist der andere Grund? Warum sollen wir uns noch aufmachen? Hier wird auch die Antwort gegeben, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit anderen Worten, weil Gott uns das Licht gegeben hat. Es ist dunkel, die Welt braucht Licht, sie geht unter in der Finsternis, in der Unwissenheit. Und wem gibt Gott das Licht oder wem hat Gott das Licht gegeben? Uns. Das sagt hier dieses Wort. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wir haben dieses Licht bekommen als ein unheimliches Privileg. Und dieses Licht sollen wir weitergeben, sonst gehen die Menschen zugrunde. Also das ist unsere Verantwortung. Wir haben das Licht gefunden und dieses Licht sollen wir nicht für uns behalten, sondern scheinen lassen in dieser Welt. Und deshalb steht auch dieses Wort so klar in der Bergpredigt. Und merken wir, wie es Jesus sagt, im Matthäus-Evangelium Kapitel 5. Er sagt es so deutlich, was Licht ist und was es bedeutet. Matthäus 5, da sagt Jesus in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Also wenn wir genau darauf achten, was sagt Jesus? Sagt Jesus, ihr sollt das Licht der Welt sein? Er sagt, ihr seid es. Ist ein Unterschied. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber jetzt kommt die nächste Frage, wenn wir Johannes 8, Vers 12 lesen, sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ja, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ja, wer ist jetzt das Licht? Ist keine Frage, Jesus ist das Licht der Welt. Aber wie kriegen wir das zusammen? Ihr seid das Licht der Welt. Habt ihr da eine Lösung gefunden oder habt ihr da nachgedacht? Jesus spricht ja ganz klar, ich bin das Licht der Welt. Er kam von der Herrlichkeit Gottes und hat Licht gebracht, wo er hinkam. Und jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wie kriegen wir das zusammen? Vielleicht können wir das durch eine Geschichte uns merken. Ein Vater ging mit seinem Sohn in die Kirche und der Sohn, er schaut und da sieht er die schöne Glasmalerei. Und das war so ein Tag wie heute. Die Sonne hat in die Kirche hineingescheint und auch durch diese Glasmalerei. So wunderbar war das, ganz wunderbar. Und dann fragt der Sohn: Papa, was sind das für Figuren? Und dann sagt der Vater: Weißt du, das sind Heilige. Ach so, das sind Heilige. Er sagt nichts und so geht er nach Hause. So gehen sie nach Hause. Und als sie zu Hause waren, sagt der Junge: Mama, Mama, ich habe heute Heilige gesehen. Ich weiß, was Heilige sind. So, sagt die Mama, was sind denn Heilige? Heilige sind Personen, die das Licht durchscheinen lassen. Und das fand ich so schön. Also, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht, das heißt, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben und durch uns scheint Jesus hindurch, dann sind wir das Licht der Welt. Merkt ihr diese enge Verbindung zwischen Jesus und Licht? Ohne Jesus können wir kein Licht sein. Also wir brauchen diese Verbindung mit Jesus. Und deshalb ist ja dieser Kernpunkt des Evangeliums, dass wir eine innige Beziehung zu Jesus haben. Wir hatten vor einiger Zeit einen Begegnungstag und dann sprach ich auch mit einer Frau und dann sagt sie: Ja, wissen Sie, ich lese die Bibel. Ja, nein, sie hat so gesagt, ich bete auch und ich glaube an Gott. So hat sie gesagt. Und dann frug ich sie: Haben Sie auch eine Beziehung zu Jesus? Und dann schaut sie mich an und sagt: Nein, Beziehung habe ich. Ich bete, aber Beziehung zu Jesus? Sie verstand das nicht. Und dann sagte ich ihr: Wissen Sie, eine Beziehung zu Jesus können wir nur durch das Wort Gottes bekommen. Wenn wir das Wort in uns aufnehmen, dann lernen wir Jesus kennen und so entsteht eine Beziehung. Und ich ermutige Sie, lesen Sie die Bibel und Sie werden schöne Erfahrungen machen. Das ist eigentlich das Ziel Gottes mit seinen Kindern, dass wir in einer Beziehung zu Jesus leben. Und dann können wir Lichter sein, denn dann können wir aus Erfahrung sprechen von Jesus. Dann können wir sagen: Ja, ich habe mit Jesus Erfahrung gemacht. Ich weiß, was Jesus für mich bedeutet. Es ist dann keine Theorie. Wir möchten heute ein kleines Studium machen, was es bedeutet, nimm Jesus, oder welchen Plan Jesus mit uns vorhat. Und da lade ich euch ein, mit mir das Wort aufzuschlagen in Lukas Evangelium Kapitel 5. Lukas Evangelium Kapitel 5. Und da lesen wir eine schöne Geschichte. Lukas 5. Also wer die Chance oder die Möglichkeit hat, mitzulesen, liest mit. Von Vers 1 möchte ich lesen. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft euer Netz zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Bis hierher. Wir finden hier Jesus am See Genezareth. Und als er dort war, da, und ich finde es immer so schön, wo Jesus auftaucht, was erleben wir da auch? Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte. Also Jesus, er war nie alleine. Wo er war, waren auch Menschen da. Und die Bibel sagt sogar, Menschen haben sich gedrängt. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was war das Geheimnis, dass immer Jesus von Menschen umdrängt wurde? Warum liefen sie ihm nach? Und wo er war, waren auch die Leute. Was war das Geheimnis, dass sie immer bei Jesus sein wollten? Wenn wir in der Bibel nachlesen, dann können wir eines feststellen. Das Geheimnis war, er strahlte Liebe aus. Die Bibel sagt einmal, er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Es war ganz anders. Die Menschen, er war authentisch, die Menschen spürten, das, was er sagt, das meint er so. Das, was er sagt, das glaubt er. Und es ging eine Liebe von ihm aus. Und deshalb waren die Menschen immer bei ihm. Und das ist das, was hier die Ursache war, dass die Menschen sich um ihn gedrängt haben. Er sprach gewaltig, er liebte die Menschen. Im Gegensatz zu den Pharisäern. Was haben sie bei den Pharisäern gemacht? Einen Umweg. Weil die immer mit dem drohenden Finger kamen, das sollst du nicht tun und das sollst du tun. Also Abstand. Aber bei Jesus, da haben sie sich gedrängt. Sie haben erkannt, ihre Herzen öffnen sich, wir brauchen ihn. Und deshalb steht hier, als die Menge sich um ihn drängte. Und dann steht noch etwas, um das Wort Gottes zu hören. Das waren wunderbare Worte, auf die sie schon lange gewartet haben. Ja, da stand er am See Genezareth. Und es waren so viele Menschen zusammengekommen, dass er sie gar nicht überschauen konnte. Und was tut er? Er geht zu Petrus und sagt, Petrus, kannst du mir dein Boot leihen? Ja, gerne, ich leite das Boot. Und dann stieg er in dieses Boot, stieß es ein wenig vom Ufer und jetzt konnten ihn alle sehen und so konnte er jetzt zu ihnen sprechen. Es war eine gewaltige Menge und so sprach er zu ihnen. Und dann, es steht leider nicht, was er gesprochen hat, es steht nur dann, wie er geendet hat. Am Ende dann, was ist passiert? Als er aufgehört hatte zu reden, da hat er sich jetzt an Simon gewandt, an den Simon Petrus. Und jetzt erzählt uns ein Satz vier wichtige Punkte. Und über die möchten wir nachdenken in Vers 4. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon Petrus, fahre hinaus, wo es tief ist, und werfet eure Netze zum Fang aus. Und über diese vier Dinge möchten wir jetzt ein bisschen gründlicher nachdenken. Jesus wusste, wie es Petrus im Herzen war. Denn wir haben gelesen, wie war es im Herzen? Was hat er getan, dieser Petrus? Er hatte eine ganze Nacht gearbeitet und welchen Erfolg? Null. Und deshalb sagt Jesus, fahre hinaus, beginne noch einmal von vorne. Liebe Geschwister, habt ihr es auch schon erlebt, dass ihr einen ganzen Tag gearbeitet habt und keinen Erfolg? Wo man sagte, ja, was habe ich heute erlebt oder was habe ich heute geleistet? Oder es war deprimierend. Es gibt so Tage, dass man ganz deprimiert und ganz unzufrieden. Aber ein Fischer, der ja von dem Fischfang lebt und die ganze Nacht fischt und nicht einen einzigen Fisch fängt, da war er im Keller. Er war deprimiert. Und deshalb wendet sich gerade Jesus zu den Deprimierten, zu den Mutlosen, zu denen, die sagen, ja, was hat das für einen Sinn? Und so wendet sich auch Jesus zu uns und sagt, auch wenn du entmutigt bist, vielleicht bist du entmutigt, was für einen Rat gibt Jesus? Fang noch einmal von vorne an. Was nützt es, zurückzuschauen, dass du entmutigt warst oder die Enttäuschungen aufzuwärmen? Schau doch nach vorne. Jesus sagt, geh nach vorne. Und so können wir das auch sagen in der Missionsarbeit, wenn wir keinen Erfolg hatten und nichts ist. Schau nach vorne, schau nicht zurück. Fahre auf die Höhe. Also Jesus ermutigt ihn, fang noch einmal von vorne an. Das ist das, was wir nötig haben. Fahre auf die Höhe. Da denke ich an China, da gibt es einen Strom, der hat Strudeln, der hat viele Strudeln und die sind sehr gefährlich. Und wenn man in so einen Strudel hineinkommt, kann das lebensgefährlich sein. Und da haben diese Chinesen eine gute Idee gehabt. Wer mit dem Boot über diesen Fluss fahren wollte, dass er heil wieder auf das andere Ufer ankommt, haben sie entdeckt, auf der anderen Seite ist ein Fels. Und da ist eine bestimmte Stelle, Und da haben sie gesagt, wenn man diese bestimmte Stelle anpeilt mit dem Boot, dann kommt man sicher durch die Strudel hindurch. Und auf diesen Fels haben sie groß draufgeschrieben, auf mich zu. Und wenn du dieses anpeilst, dann kommst du sicher durch diese Strudel hindurch. Auf mich zu. Und so haben diese Leute dann dieses Ziel angepeilt, auf mich zu, und sie kamen sicher hindurch. Und das fand ich so schön, auf mich zu. Auf was sollen wir schauen? Auf was soll unser Blick sein? Auf Jesus. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Liebe Geschwister, schon allein das, auf was schauen wir meistens, wenn wir Probleme haben? Auf was schauen wir? Eben auf unsere Probleme, auf die Schwierigkeiten und auf das und auf das. Wir schauen woanders hin. Aber würden wir unseren Blick zu Jesus richten, dann würde vieles anders sein. Das ist das, dass wir sagen, ja, wir schauen zu sehr auf die Probleme, wir sprechen zu sehr über die Probleme und vergessen dabei, dass einer da ist, der uns wirklich helfen kann und helfen möchte. Möchten wir doch den Blick mehr auf Jesus lenken. Und dann wird es in unseren Herzen wieder ruhiger werden. Auf mich zu. Das bedeutet, schau auf Jesus, fange noch einmal von vorne an. Das kann uns Mut geben und das brauchen wir auch, wenn wir etwas für Gott tun wollen. Wir brauchen unseren Begleiter, dass wir in einer ständigen Verbindung zu ihm sind. Das ist der erste Punkt, was hier gesagt wird. Fahre hinaus. Das zweite, was hier Jesus sagt, wo es tief ist. Eigentlich für einen Fischer ein seltsamer Rat. Erstens am Tag, denn es war ja am Tag, wo Jesus das sagt, und dann, wo es tief ist, das machen wir doch in der Nacht. Wo wir dann in die Nacht hinausfahren, dann kommen die Fische ein bisschen hoch und dann können wir sie fangen. Aber am Tag, ja, wie soll das gehen? Und Jesus sagt, fahre hinaus, wo es tief ist. Jetzt hätte Petrus sagen können, Herr Jesus, ich schätze dich, du bist unser Meister und Herr, aber ich bin Fischer, ich bin der Fachmann. So macht man das nicht ganz. Hat das Petrus gesagt? Er sagt nichts. Er hört. Er sagt gar nichts. Jesus sagt, jetzt am Tag fahre hinaus, wo es tief ist. Was bedeutet das für uns, Geschwister? Wo es tief ist, das heißt, wenn wir eine Beziehung mit Jesus aufbauen, dann heißt es tiefer ins Wort Gottes hinein. Das ist das, was wir heute nötig haben. Es nützt nichts, allein Aktivitäten zu entwickeln, sondern was wir in erster Linie brauchen, eine tiefe Erfahrung mit Jesus, das heißt tiefer ins Wort Gottes hinein, tiefer uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, dass wir da merken, da spricht Gott zu uns. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit den Menschen spreche, dass heute es ja so ist, und das ist erschreckend in Deutschland, in dem protestantischen Land, wer kennt heute die Bibel? Wenn man heute mit Menschen spricht, wir müssen es offen sagen, sie sind Analphabeten, sie kennen die Bibel überhaupt nicht. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihnen sagen und den Rat geben, ich habe in der Bibel das gefunden, was ich für mein Leben benötige. Geborgenheit, Frieden, Kraft, genau das, was ich für den Alltag brauche, das gibt mir Gottes Wort. Und das können wir den Menschen sagen. Und dann lade ich sie ein und sage, ja, wir können die Bibel zusammen lesen. Erst kürzlich, da hielt ich eine Bibelstunde und dann klopfte es an der Tür und dann kam die Mutter, also das war die Tochter von der Frau, mit denen ich arbeitete, und mit ihren zwei Kindern, die Enkelkinder, und kamen, ja, hallo Omi. Und dann, hat die Oma gesagt, so, setzt euch schön hin und hört zu. Und dann haben wir gerade über ein klassisches Thema gesprochen. Was ist das klassische Thema für uns als Adventbewegung? Was denkt ihr? Was ist unser Kernthema der Adventbewegung? Das klassische Thema. Jesus kommt wieder, über die Wiederkunft Jesus haben wir gesprochen. Da sprachen wir über die Wiederkunft Jesu und die Kinder haben gut zugehört. Und da war ein, ich glaube, ja, er war 10 Jahre, zeigt er auf, darf ich eine Frage stellen? Sag ich, ja gerne, du kannst eine Frage stellen. Und dann frug er über die Wiederkunft, ja wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und dann hatte ich gerade so ein Bild, habe ich ihm gesagt, schau, Jesus kommt wieder mit großer Macht und Herrlichkeit, sichtbar und hörbar. Und dann zeigt das Mädchen auf, das war 13 Jahre, und sagt, darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Ja, sagt sie, ja, wie ist es dann mit den Toten? Was passiert denn mit den Leuten, die tot sind? Jetzt waren wir schon mitten im Thema drin. Sage ich, ja, wenn Jesus kommt, dann wird er sie auferwecken und zu sich nehmen. Ach so, und dann fragt die Mutter, ja, was geschieht denn mit den Toten im Alten Testament? Sag ich, ja, die ruhen alle im Grab und wenn Jesus kommt, dann werden sie auch auferweckt. Und die waren so interessiert, dann sage ich, dann haben sie Fragen gestellt, sage ich, ja, wir können das aus der Bibel beantworten. Weil dann hat das Mädchen mich gefragt, wie ich erzählt habe, Jesus kommt wieder und die Menschen stehen auf und es wird das Größte sein. Und dann frug sie mich, hat es das schon einmal gegeben? Hat sowas schon einmal gegeben? Und dann sagte ich zu ihr, wir können das in der Bibel lesen. Schlagen wir auf. Und dann haben wir zusammen die Bibel aufgeschlagen, in Matthäus 26. Und dann habe ich sie lesen lassen, in Matthäus 26. Und da steht dann dort Folgendes, oder Matthäus 27. Und da steht in Vers 52, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Tatsächlich. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Sag ich, siehst du, das hat es schon einmal gegeben, als Jesus gekreuzigt wurde. Und dann sagt sie so, aber da müssen die Leute erschrocken sein, als die Toten ihnen erschienen sind. Sag ich, ja, ja, da sind die wirklich erschrocken. Also das geschah, als Jesus gekreuzigt wurde. Viele standen auf. Ja, das war schon einmal. Und die waren ganz interessiert. Und heute Abend komme ich wieder zu ihnen. Die sagen, ja, kommen Sie wieder. Wir wollen noch mehr davon hören. Also hier merken wir, wie wichtig es ist, tiefer ins Wort hineinzugehen, den Menschen zu sagen, wir haben eine lebendige Hoffnung und darauf freuen wir uns. Oder auch letzte Woche, da sprachen wir auch über die neue Erde. Ja, wie wird das sein? Das ist ja schön, dieses ganze Leid wird zu Ende sein. Die Menschen, sie staunen nur, was alles in der Bibel steht und welche freudige Hoffnung wir haben. Und das können wir weitererzählen. Das ist ja unsere Adventhoffnung. Das ist es. Und so sagt Jesu, tiefer in das Wort, tiefer hinein. Denn was erlebt ein Mensch, der tiefer in das Wort hineingeht? Die Bibel sagt, oder ich sage es immer wieder den Leuten, wenn sie sagen, ja wissen Sie, ich kann nicht glauben. Das sagen ja die Leute oft, ne? Mir fehlt der Glaube. Und dann stelle ich die Frage, lesen Sie die Bibel? Und dann sagen sie, eigentlich nein. Und dann sage ich, dann sind sie ehrlich, dann können sie nicht glauben. Denn wenn sie nicht anfangen, in der Bibel zu lesen, können sie nicht glauben. Denn die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Je mehr ich die Bibel lese, je mehr wächst der Glaube. Je weniger ich lese, je schwächer wird der Glaube. Und das ist das, was wir als Gläubige ein Privileg haben und tun können und tun müssen, immer wieder neu dieses Wort zu lesen, zu verinnerlichen, aufzunehmen. Und dann wächst der Glaube, dann werden wir gestärkt im Glauben. Und das ist das, was uns Gott schenken möchte. Und gehen wir tiefer in das Wort hinein, dann wurzelt der Glaube und dann können wir diese frohe Hoffnung, die wir erlebt haben, was wir erfahren haben mit Gott, weitergeben und sagen, ein Leben mit Gott lohnt sich. Das bringt Hoffnung, das bringt Zuversicht. Das brauchen wir heute in einer Zeit, wo die Leute depressiv sind durch all die Ereignisse ohne Hoffnung. Wie es heute weitergeht, fragen Sie. Wie geht es? Wird ja immer schlimmer in dieser Welt. Und da können wir ihnen Hoffnung geben. Das ist das. Also tiefer ins Wort. Und dann, wenn es heißt, geht tief hinein, tiefer ins Wort und tiefer ins Gebet. Tiefer ins Gebet leben. Wir brauchen ein lebendiges Gebetsleben. Und so ist es für uns wichtig, wenn wir uns diesen Satz einprägen. Bevor du mit den Leuten über Gott sprichst, spreche zuvor mit Gott über die Leute, über den Menschen. Also bevor wir, du und ich, mit Menschen über Gott sprechen, sprechen wir erst mit Gott über den Menschen. Und wenn wir das tun, dann ist Gott mit uns und dann kann Gott das Herz berühren. Denn es ist ja immer wieder so, durch das Gebet werden ja Herzen berührt, wird unser Herz berührt und wenn wir für andere beten, kann das Herz berührt werden. Das ist ja immer wieder wichtig, auch im Gottesdienst, wenn wir unsere Herzen öffnen und sagen, Herr, berühre mein Herz durch dein Wort, dann wird es für uns zum Segen sein, zur Stärkung. Und das brauchen wir in einer Welt, wo genau das Gegenteil gesagt und gepredigt wird. Wir brauchen Begegnung mit Gott durch sein Wort, durch das Gebet. Und wie schön ist es dann, wenn wir das erleben dürfen. Gott hat mein Gebet gehört für diesen Menschen, für jenen Menschen. Und das gibt uns Zuversicht und Freude. Also das ist das Zweite, was wir hier lernen von Jesus. Jesus sagt also zuerst, was war der erste Punkt? Beginne noch einmal. Erstens. Zweitens. Gehe tiefer hinein, gehe tiefer in das Wort hinein, gehe tiefer in das Gebet hinein. Und dann kommt das Dritte, etwas ganz Wichtiges. Und Jesus sagt hier, werft eure Netze zum Fang aus. Ich möchte unterstreichen, was sagt Jesus, was haben die Fischer getan oder Petrus und seine Freunde, was haben sie getan? Sie haben das Netz aufgespannt und es vor Unrat oder wenn ein Loch war, haben sie das wieder geflickt. Und jetzt sagt Jesus, wirf dein Netz aus. Jetzt hätte Petrus sagen können, Herr Jesus, besser wäre es doch, wenn wir ein neues Netz hätten. Aber Jesus sagt, wirf dein Netz aus. Was will Jesus uns eigentlich damit sagen? Dein Netz. Jeder von uns hat so ein Netz, sein Netz. Wisst ihr, was unser Netz ist, was dein und mein Netz ist? Das sind unsere Gaben und Fähigkeiten. Gott hat jeden von uns, mindestens sage ich, eine Gabe gegeben. Meistens hat er uns mehr Gaben gegeben. Und diese Gaben sollen wir nützen zum Segen für andere. Das ist das. Denn manche sagen, ja, der kann so gut singen oder der kann so gut spielen, Musik und das und jenes. Ich habe die Gabe nicht, ich kann es nicht. Nein, Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben. Da denke ich an eine Schwester. Ich glaube, das ist Rumänien, und die erzählte, sie arbeitete in einer Näherei. Und da war in dieser Näherei eine Nachbarin, die hat auch an der Maschine gearbeitet, und die hat immer gesungen. Die hat immer gesungen. Und dann hat neben ihr die Frau gesagt, sie singen so schön, das sind so schöne Lieder, kann man die noch woanders hören? Und dann sagt sie, gerne, am Freitag, das singen wir, sie können ja mal zu uns nach Hause kommen. Ach, gerne. Und dann kam sie nach Hause zu dieser Schwester. Und dann sagt sie, das ist aber schön, das hört man heute noch selten. Und dann sagt sie, wenn Sie noch mehr hören wollen, wir haben Gottesdienst, da können Sie kommen. So am Samstag, ja, kommen Sie. Und dann singen wir auch so Zionslieder. Und sie kommt, aber sie kommt nicht alleine. Sie kommt mit ihrem Enkel, den kennen etliche, glaube ich, von euch. Die kommt mit ihrem Enkel in den Gottesdienst. Und dann wird gesungen und natürlich auch gepredigt und sie hört dieses Wort und freut sich über dieses Wort und gibt ihr Kraft. Und das geht so weit, dass sie Bibelstunden bekommt und getauft wird. Und der Enkel, der hört, der war so damals 12 Jahre, der hört auch zu und sagt, ach, das ist ja wunderbar. Ich möchte mehr noch von diesem Gott hören und er geht auf die Predigerschule und später dann in den Missionsdienst. Ihr kennt den Bruder und das war Werner Renz, sein Evangelist, der jahrelang gearbeitet hat und spricht heute noch in Stimme der Hoffnung, also Hope Channel. Also er ist zum Segen und für viele Menschen ist er zum Segen geworden. Es war ein einfaches Zeugnis von einer Schwester, die bei der Arbeit, also sie sagt, einfach die Gabe, sie hat einfach gesungen, sie freute sich, mit dem Herrn zu leben. Und so hat jeder von uns Gaben und wenn wir diese Gaben einsetzen am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo wir sind, wir können zum Segen sein. Das muss gar nicht so groß scheinbar sein, einfach den Leben lebendig zu glauben, den lebendig auszuleben. Und dann wird Gott uns segnen. Etwas ganz Wunderbares. Also nütze deine Gaben aus. Und in der Bibel haben wir ja interessante Geschichten, wo Menschen ihre Gaben nützten. Nicht von dieser Rehe oder von der Tabea. Wir wissen, wir kennen doch die Geschichte von Tabea, die so Kleider genäht hat. Wie viele Predigten hat sie gehalten? Nicht eine. Nichts. Überhaupt nichts, wir wissen nicht viel. Aber eines wissen wir, nachdem sie gestorben ist, da kamen die Leute an und haben geweint und sagen, ach, die Rehe, die war so zum Segen. Und sie bitten Petrus, ach Petrus, die ist gestorben, wie schade, dass sie doch noch lebt. Und Gott und er tut durch Gott ein Wunder, dass sie wieder auferweckt wird. Und sie zeigen ihm die Kleider, die sie genäht hat. Rehe, sie war eine Missionarin ersten Grades, denn es steht nichts von ihr, aber als sie die Kleider nähte, dann wird sie die Menschen ermutigt haben, ihnen ein gutes Wort zugesprochen haben, dass es für die Menschen wirklich zum Segen war. Und so merken wir, sie hat ihre Gaben genützt. Wir lesen von den verschiedensten Menschen in der Bibel, wie sie ihre Gabe nützten, um zum Segen zu sein. Und jetzt könnten wir jeder von uns eine Gabe nennen und sagen, ja, ich habe nicht die, aber ich habe die andere. Wie kann ich sie für Gott einsetzen? Und das möchte, und Gott möchte deine Gabe und durch diese Gabe andere Menschen erreichen. Das ist das, ne, denken wir an David, er wurde ja dann ein berühmter Mann, aber wie hat er den Goliath besiegt? Ganz einfach, er hatte die Gabe, mit der Schleuder zu schießen gegen das Wild, das seine Schafe angriff. Und er sagte, die ganze Rüstung brauche ich nicht, ich brauche nur 5 glatte Steine. Und Gott gibt ihm den Sieg oder er segnet ihn, einfach seine Gabe. Und jeder kann da an seinem Platz seine Gabe verwenden und es wird zum Segen sein. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt in Lukas 5. Also, und jetzt, das ist jetzt der Schlüssel. Der Schlüssel. Also drei Punkte haben wir genannt. Was waren diese 3 Punkte? Können wir uns das noch einmal aufzählen? Erstens, beginne noch einmal. Zweitens, gehe tiefer ins Wort, ins Gebet. Drittens, wende deine Gaben an, die dir Gott gegeben hat. Und viertens, jetzt kommt der Schlüssel. Da steht dann hier, also sagt, Wir haben die ganze Nacht gefangen, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Und jetzt sagt Petrus, aber, in Vers 5, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Geschwister, was ist das für ein Wort? Wie würden wir das sagen? Er sagt, vergeblich, wir haben gefischt, ohne Erfolg. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jesus gibt uns Gaben, gibt uns Fähigkeiten, gibt uns Ratschläge, fang an, mach das und das. Jetzt denkt Petrus nach, er sagt keinen Einwand. Und was geht jetzt, was beginnt jetzt? Jetzt sagt er, was auf dein Wort will ich das Netz auswerfen? Wie könnten wir dieses sagen mit einem anderen Wort? Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Was ist das für ein Ausdruck? Was für eine Aussprache oder was für ein Bekenntnis? Es war Vertrauen im Glauben. Herr Jesus, ich weiß nicht, aber wenn du es sagst, dein Wort, dann will ich es tun. Also eine Glaubensaussage, das ist jetzt der Schlüssel. Der liebe Gott gibt uns vieles und schenkt uns vieles. Und jetzt tu es im Glauben. Auf das kommt es an, dass ich sage, wir sind gesandt von dem größten König aller Könige, von Jesus Christus. Ich bin schwach, ich kann es nicht, aber wenn es Jesus sagt, dann möchte ich es tun. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und wie war der Erfolg? Ganz eindeutig. Und als sie das taten, und ich habe mir das in der Bibel unterstrichen, Geschwister, nicht als sie das dachten oder hofften oder meinten, sondern was steht hier? Als sie das taten. Das kommt es an. Das ist der Ausdruck des Vertrauens. Als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu zerreißen. Diese Glaubenstat wurde gesegnet durch Gott, dass er ihnen einen großen Erfolg schenkte. Das ist das. Wenn wir im Glauben etwas tun, dann gibt Gott seinen Segen. Ein großer Erfolg. Ja, es ging ja so weit, und da sehen wir, wie Gott eingegriffen hat, dass sie gar nicht alles hochziehen konnte, dass sie ihre Freunde rufen, hilft uns, unser Boot geht unter, dass wir alle Fische hochziehen können. Ein überreichlicher Segen hat Gott hier geschenkt. Das ist das Wunder Gottes. Und jetzt kommt noch eine entscheidende Erfahrung. Als das Petrus sah, also beide Boote wurden so voll, dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, als er das erlebte, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. In diesem Moment, Geschwister, erlebt er, wer steht eigentlich vor ihm? Der Schöpfer des Universums, dem sogar die Kreatur untertan ist. Da sagt der Herr, ich kann in deiner Gegenwart nicht bestehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Geh von mir, sonst komme ich um. Er erkannte, und das ist entscheidend, die Größe Jesu und er erkannte seine Sündhaftigkeit. Beides ist so entscheidend. Die Größe Gottes und die Sündhaftigkeit von uns, dass wir nichts können, aber dass er alles kann und dass er seinen Segen dazu gegeben hat. Das ist die große Erfahrung. Herr, geh von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin eigentlich gar nichts. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und jetzt kommt dieses schöne Wort, was jetzt Jesus nach dieser Erkenntnis des Petrus sagte. Er sagt, ich kann ja gar nicht in deiner Gegenwart bestehen. Und jetzt sagt Jesus dieses wunderbare Wort, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. merken wir, wie Jesus Menschen zubereitet, dass sie Werkzeuge in seiner Hand sein sollen. Das ist das, was Jesus mit seiner Gemeinde, mit uns, mit jedem Einzelnen tun möchte. Das bedeutet, nimm Jesus, dass wir Jesus völlig in unser Leben aufnehmen, dass Gott uns gebrauchen kann als sein Werkzeug. Und Gott wartet auf eines. Wisst ihr, auf was Gott wartet? Dass wir sagen, Herr, hier bin ich, nimm du mich. Das ist das Einzige, was er wartet, dass wir willig werden. Denn Gott könnte vieles tun und er möchte auch vieles tun. Wichtig ist, dass wir willig werden, dass wir uns öffnen und dann kann Gott das tun, was sein Ziel in unserem Leben ist und was er für uns tun möchte. Das ist das. Und so, wenn wir uns so als Werkzeug Gottes gebrauchen lassen, dann wird es so sein, dass du und ich, dass wir zum Segen in dieser Welt sein können. Und das bedeutet, mache dich auf, werde Licht. Jesus möchte durch uns hindurchscheinen. Er sagt nicht so, Ärmel hochkrempeln und so, jetzt mach dein Werk und tu das und tu das und dann, ach Herr, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Nein, Jesus sagt ganz einfach, öffne dich und lass mir Raum in deinem Leben, dann tue ich das, was du gar nicht tun kannst. Du brauchst nur eines, dich ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. Und das ist die Frage an uns, wollen wir das? Sind wir bereit dazu? Darauf wartet Jesus. Jesus wartet darauf, dass wir sein Werkzeug sein wollen. Und wenn wir das sein wollen, dann wird er uns auch gebrauchen. Und dann und nur dann können wir wirkliche Werkzeuge Gottes sein und werden erleben, wie Gott unser Leben führt und leitet. Das bedeutet alles, nimm Jesus. Amen.